Ich überlege die ganze Zeit, ob ich heute noch rausgehe, aber ich glaube, ich schneide noch ein bisschen am Podcast.
Genau, und heute ist Regen, da kannst du zu Hause bleiben. Oder gehst einmal um See, das ist auch sehr schön. Nicht nur arbeiten.
Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich sogar.
Das machst du. Okay.
Ja, nicht nur arbeiten. Zum Glück habe ich jetzt auch mal Zeit für was anderes. Denn Sommerferien, Leute, und es sind sogar meine letzten. Ich habe in einem Jahr einfach schon das Abitur in der Hand und ich weiß noch gar nicht, was danach passiert. Aber naja, jetzt erstmal die Sommerpause genießen. Und weil ich das jetzt schon mehrmals gefragt wurde, es geht hier trotz Sommerpause in den nächsten Wochen weiter as usual. Heute mit einer Gästin, auf die ich mich sehr gefreut habe. Katja Riemann kennen die meisten von euch als Schauspielerin und Sängerin. Sie ist aber auch schon seit Jahren als UNICEF-Botschafterin aktiv und steht mit AktivistInnen von überall auf der Welt in Kontakt. Vor kurzem hat Katja ein Buch über ihre vielen Projektreisen in den globalen Süden geschrieben, wo sie viele Menschenrechtsbrüche, viel Armut gesehen hat und Momente, die sie, so sagt sie es selbst, nie wieder vergessen wird. Sie bezeichnet sich selbst als Geschichtenerzählerin und schreibt in ihrem Buch über die verschiedensten Menschen und Schicksale, von denen wir hier in Deutschland sonst nie etwas mitbekommen würden. Deshalb rede ich heute mit ihr über die Frage, die ich mir auch immer wieder im Aktivismus stelle, wie das funktioniert, auf etwas aufmerksam zu machen, damit wir gemeinsam handeln und in dieses Miteinander kommen, was wir dafür nutzen können, wie wir es nutzen und warum Empörung vielleicht auch gar keinen Nutzen hat. Begleitet wird sie dabei von Bettiel Berhe, Ökonomin und Gründerin des Social Justice Instituts in München. Zuerst hören wir aber etwas von Markus Ehrlich. Markus moderiert mit Luisa Dellert den Podcast Climate Crime, wo es darum geht, auf soziale und ökologische Missstände in einem True Crime Format aufmerksam zu machen.
Wir haben den Climate Crime Podcast aufgesetzt zusammen, also Lu, Paula und ich, weil wir wollten, dass mehr Menschen über diese Klimathemen Bescheid wissen. Und wir versprechen uns von Climate Crime, dass wir es so ein bisschen schaffen, diese Themen aus der woken grünen Bubble rauszuholen, ein bisschen in den Mainstream rein, weil eben True Crime eines der Formate ist, das am besten funktioniert oder mit am besten funktioniert, was Podcasts angeht. Und deswegen dachten wir, es ist eine gute Idee, True Crime, dieses Format, zu verknüpfen mit Verbrechen an Mensch, Tier und Umwelt, um so eben möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Das heißt, Unterhaltung und Information zusammengepackt, um so möglichst viel Awareness zu schaffen.
Markus sieht als Medienmacher eine große Chance darin, politische Themen in den Mainstream zu bringen.
Ich finde, dass wir als MedienmacherInnen die große Chance haben, Leute auf Dinge aufmerksam zu machen. Also in der Uni habe ich das mal so als Gatekeeping gelernt, dass wir sozusagen Augen und Ohren offen halten und durch die Welt gehen und gucken, was sind Geschichten, die erzählt werden müssen und die dann so aufbereiten, dass sie eben möglichst viele Menschen erreichen und auch interessieren. Und das können natürlich die unterschiedlichsten Dinge sein. Das kann Feuilleton sein, im Kulturbereich, es kann Sport sein, es kann Nachrichtenjournalismus sein. Also es kann im Prinzip jeder mögliche Bereich des Lebens sein. Und beim Climate Crime Podcast gelingt uns das bisher ganz gut, finde ich, weil wir total viele Nachrichten von Leuten kriegen, die sagen so, boah, krass, what the fuck, das wusste ich einfach nicht. Ich wusste nicht, dass in meiner Schokolade potenziell Kindersklaverei steckt. Wie kann das sein? Danke, 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 dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Also wir haben quasi von Berufswegen die Aufgabe, Menschen aufzuklären. Das ist doch was wahnsinnig Schönes, finde ich.
Die Aufgabe aufzuklären, wie könnte die ohne Social Media laufen? Ich persönlich bin in den letzten Monaten auch viel aktiver auf den ganzen Netzwerken geworden, um meine dortige Plattform zu nutzen und Menschen für soziale Missstände in der Welt zu sensibilisieren. Mittlerweile mache ich das ja auch in einem Podcast wie Markus, aber teile seine Meinung, dass Social Media gar nicht wegzudenken ist, wenn es darum geht, politische Inhalte zu verbreiten.
Für mich ist Social Media auf jeden Fall ein riesengroßer elementarer Bestandteil im politischen Diskurs, weil wenn du dir mal anschaust, wie viele PolitikerInnen sich auf Social Media rumtreiben, wie die da eine ganz spezielle für sie passende Zielgruppe erreichen und was es da auch für Unterschiede gibt. Also ich finde, es gibt PolitikerInnen, die einen wahnsinnig guten Job machen bei Social Media und das sind dann auch oft diejenigen, die irgendwie in der Bevölkerung besser ankommen als andere, die bei Social Media nicht so einen guten Job machen. Und ich glaube deswegen, dass das in den kommenden Monaten und Jahren noch massiv zunehmen wird. Also ich gehe davon aus, dass zur politischen Willensbildung oder Meinungsbildung soziale Medien immer mehr beitragen werden. Und jetzt habe ich ja gerade nur über PolitikerInnen gesprochen, aber natürlich wird auch in sozialen Medien ganz, ganz viel über Dinge, die in den Nachrichten beispielsweise gemeldet werden, diskutiert und Leute tauschen sich aus, kommen ins Gespräch. Und das ist einerseits natürlich was wahnsinnig Schönes, weil man einfach mit Menschen ins Gespräch kommen kann, im Zweifel am anderen Ende der Welt. Also wenn ich Bock habe, kann ich mit Leuten in Brasilien über die schrecklichen Dinge, die Herr Bolsonaro in Brasilien macht, kann ich mich mit Leuten von vor Ort austauschen. Das ist eigentlich super cool, aber gleichzeitig ist natürlich Social Media auch oftmals giftig für den Diskurs, weil Cancel Culture, Hate Speech, das ist ja auch ein großer Teil von Social Media.
Wir halten fest, die Medien sind essentiell, wenn wir auf etwas aufmerksam machen wollen, das uns am Herzen liegt. Heck, deswegen mache ich ja diesen ganzen Podcast und freue mich immer darüber, dass ihn so viele von euch hören. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten bekommen, dass ihr über Armut, Ungleichheit und Krisen noch nie so intensiv nachgedacht habt, was mich immer wieder sehr glücklich gemacht hat und mir auch so einen kurzen inneren Bestätigungsmoment gibt, dass das hier alles auch eine Wirkung zeigt. Ich frage mich aber trotzdem immer wieder, wie ich auf diese Themen auch außerhalb der Podcast- und Instagram-Bubble aufmerksam machen kann. Denn natürlich ist es auch schon ein Privileg, auf diese Plattform, auf diese Bubble zugreifen zu können. Deshalb bin ich in den letzten Wochen auch viel öfter in den persönlichen Diskurs getreten mit Menschen, mit denen ich noch nie über Social Justice oder Climate Justice gesprochen hatte und mit denen ich vielleicht gar nicht einer Meinung bin, was sich dann übrigens auch manchmal als Grund entpuppte, warum sie noch nie in meinen Podcast reingehört haben. Ich frage mich dann aber immer wieder, wie reden wir mit Menschen, die nicht derselben Meinung sind? Wie versuchen wir, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen? Und darüber möchte ich jetzt mit Katja Riemann sprechen. Ich schätze Katja sehr für ihre Ausdrucksfähigkeit, ihren Scharfsinn und ich finde ihre Gedankenimpulse immer wieder sehr interessant und habe sie deshalb darum gebeten, in meinen Podcast zu kommen. Herausgekommen ist ein sehr interessanter Austausch. Hört einfach mal rein. Let's go. Hi Katja.
Hi Gianni.
Danke, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich dabei sein darf.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Und dir? Wie geht es dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich habe die letzten Tage ein bisschen Urlaub gemacht, weil ich jetzt auch Sommerferien habe. Und bin trotzdem ein bisschen schockiert, weil Sommerferien immer so die zweite Jahreshälfte mit einläuten. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die erste Hälfte dieses Jahres schon wieder vorbei ist.
Geht mir ganz genauso. Ich denke lieber nicht darüber nach. Ich verdränge das.
So, sag mal, was ist denn deine Bilanz bisher?
Meine Bilanz?
Ja.
Ich habe gerade eben, während wir diesen Podcast aufnehmen, ist glaube ich der 7. Juli, gerade eben die Eilnachricht gehört, dass Boris Johnson zurücktreten wird.
Ja, habe ich auch gerade gelesen, aber naja, was soll man dazu sagen?
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was ist eine Bilanz, da hört sich immer so ein bisschen so nach Accountants an. So Schauspieler fangen ja immer mit sich selber an. Also ich hatte das Glück, dieses Jahr einen schönen Job zu haben und habe mit einer großartigen Regisseurin etwas gedreht, was 1967 bis 69 stattfindet. Das war wirklich Celebration of Joy. Und ansonsten würde ich mal denken, politisch sind wir doch alle geprägt von dem Angriffskrieg, der in der Ukraine herrscht. Und unter dessen Schatten wir laufen und viele von einer Fatigue sprechen. Und glaube ich, alle wollen, dass es nicht mehr ist in jegliche Richtung.
Ja, also es ist auch ein total präsentes Thema bei jungen Menschen, nehme ich so wahr. Und ich glaube, es ist auch so eine unmittelbare Kriegsangst, die es da auch teilweise gibt. Hat für mich auch das ganze letzte halbe Jahr sehr negativ konnotiert zurückgelassen, ich glaube, bei vielen Menschen.
Ja, ja, ich höre dich da. It breaks my heart, weil ich unter dem Eindruck stehe, dass die jungen Menschen deiner Generation so viel auf ihren Schultern haben und so ein schweres Erbe antreten. Und dafür schäme ich mich so sehr, dass es meiner Generation und der davor und der über mir nicht gelungen ist, diese Welt in irgendeiner Art und Weise unbeschädigt zu lassen, sondern wir jetzt in so einer Zeitgleiche der Krisen leben. Und für junge Menschen ist das natürlich ein Desaster, weil es ja auch um Zukunft geht.
Ja, ich hatte dann, glaube ich, in der letzten Juniwoche doch noch so ein ganz positives Ereignis, was mir so einen glücklichen Abschied irgendwie gegeben hat mit dem letzten halben Jahr, weil ich nach ganz langer Zeit mal wieder im Theater gespielt habe. Ich habe das früher ganz oft gemacht, das war so ein Hobby bei mir, ne, was im frühen Kindesalter so total präsent war und dann irgendwann lässt man es fallen. Aber es hat mir so ein ganz befreiendes Gefühl gegeben, sich mal in so eine Rolle zu versetzen, also wirklich alles fallen zu lassen, komplett abzuschalten und mal in so eine ganz andere Realität überzugehen. Und ich habe mich auch gefragt, so vor diesem Gespräch, du spielst ja ganz häufig im Theater, gibt dir das auch die Möglichkeit, dann so abzuschalten?
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich mein Beruf. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt eine therapeutische Maßnahme oder so, aber das ist ganz sicherlich so, dass ein Teil der Schauspielerei auch was Eskapistisches haben kann. Mhm. Da man eine Figur spielt, sei es jetzt im Theater oder im Film, taucht man eben ein in eine andere Komplexität einer Figur und kann so ein bisschen mal sich selbst zur Seite schieben. Das ist eine gute Sache und kann seine Imagination befeuern.
Ich habe aber auch meine Sicht auf dieses Ereignis in dem Moment sehr stark abhängig gemacht von den äußeren Einwirkungen. Also weißt du, weil, ne, also diese positive Erinnerung, die ich jetzt habe, die resultiert ja vor allem aus den Meinungen und den Befindlichkeiten anderer, dass ich das gut gespielt hätte und dem Lob, das ich danach erhalten habe. Und mir ist in dem Moment auch mal wieder klar geworden, wie stark abhängig wir uns manchmal auch so von den Meinungen anderer machen in unserem Leben. Also wie wir auch unsere Gefühle durch die Meinungen und die Aussagen anderer diktieren lassen. Und du hast mal erzählt, dass du früher in der Schule, als du so irgendwas wie ich, auch als Scheidungskind dastandest. Und ich habe mich gefragt, wie wurde dir damals dieses Gefühl übermittelt, dass du das Scheidungskind bist? Wie wurde dir das deutlich gemacht?
Ja, ich glaube, da war ich noch ein bisschen jünger als du, weil ich dann die Schule gewechselt habe, weil ich so ein nervous breakdown hatte. Das war so 5. bis 8. Klasse. Da ist man, glaube ich, ein bisschen jünger als 17. Und das ist ja eine andere Zeit gewesen, eine andere Generation. Das war noch, als die Mauer stand. Da gab es eine andere Art von Stigmatisierung. Aber Stigmatisierung oder die, wie man es heute Mobbing nennt, das gibt es ja nach wie vor und in allen Ländern dieser Welt. Das ist ja wahrscheinlich im Menschen angelegt, dass er immer in Gruppen denkt oder sich in Gruppen zusammenfügt, die sich darüber definieren, dass sie eine andere Gruppe ablehnen. Und bei mir war es konkret so, dass ich eben mit meiner Mutter groß wurde und ich war tatsächlich das einzige Kind in einer 40-köpfigen Klasse, die, also ich hatte ja einen Vater, der lebte halt im Libanon und meine Eltern waren geschieden, also what's the problem? Und damals war es aber ganz offensichtlich ein Problem, das muss man sich überlegen, dass das Wort Scheidungskind stigmatisiert war und ein Schimpfwort geradewegs war.
Du wurdest aber auch Arme-Leute-Kind genannt, wie kam es dazu?
Und zu der Frage arme Leute Kind muss man natürlich sagen, dass ich aus einer Familie komme, die ja Bildungshintergrund hat. Also ne, die sind meine Mutter, auch mein Vater sind Lehrer gewesen. Trotzdem war das jetzt finanziell nicht so richtig stark, weil meine Mutter das eben vier Leute stemmte. Und das hatte zur Folge, dass bei uns halt alles selber gemacht wurde. Also ich trug Klamotten, die eben komplett selbst gestrickt und genäht waren und die waren demnach nicht so richtig fashionable, die gingen nicht mit der Mode, das waren keine Markenklamotten. Ich glaube auch das, an dem Punkt hat sich nichts verändert, sondern da gibt es ja eine Modediktatur, dass du die richtigen Labels trägst und die richtigen Taschen kaufst und so weiter, das ist sehr furchtbar. Und das gibt dann bereits Anlass, Personen zu stigmatisieren.
Mhm. Wie hast du dich dabei gefühlt?
Ich meine, wie absurd ist es letztlich, ne, wenn man darüber nachdenkt. Aber es war für mich als Kind, dass man dann ja irgendwie ist mit 12 Jahren oder was, schon herausfordernd und verletzend. Und ich habe mich verloren gefühlt und natürlich völlig isoliert.
Manche würden das sicherlich als dummen Witz bezeichnen. Ich würde es eher ganz klar einen Klassismus nennen. Klassismus ist eine Form der kulturellen Ausgrenzung, von der in my experience viele noch nie etwas gehört haben. Deshalb habe ich Bettiel Behe eingeladen, Ökonomin und Gründerin des Social Justice Instituts in München. Bettiel ist gerade dabei, ihr eigenes Buch zu schreiben und zitiert gern die amerikanische Aktivistin und Autorin Rita Mae Brown, um Klassismus zu definieren.
Klassismus oder Klasse beinhaltet dein Verhalten, deine Grundeinstellung, wie dir beigebracht wurde, dich zu verhalten, welche Erwartungshaltung du an dich selbst und an andere hast, deine Vorstellungen, wie deine Zukunft sein wird, wie du Probleme angehst und wie du diese Probleme löst, wie du denkst, wie du fühlst und wie du handelst. Also wenn man negativ von Klassismus betroffen ist, dann glaube ich, dass man sehr schnell spürt, dass die Gesellschaft, die Art, wie meine Familie ist und wie ich durchs Leben gehe, die Werte, die ich teile, abwertet. Das heißt, wir haben so ein Ideal von weißen Mittelschichtsfamilie, sage ich jetzt mal, die in einer schönen Wohnung lebt, deren Eltern den Kindern abends was vorlesen, die Urlaub machen und Werte teilen wie Individualismus, so ist es wichtig, wie es mir geht und dass ich mich selbst verwirkliche und so weiter. Und wenn sozusagen Menschen aus ArbeiterInnenfamilien, aus armen Familienverhältnissen, die sehen quasi, dass es dieses Ideal gibt und dass man diesem Ideal aber überhaupt nicht entspricht. Und dass auch die Familie, wo man herkommt, diesen Idealen nicht entspricht. Und deswegen gibt es immer einen Bruch, finde ich, spätestens dann, wenn man in Schule kommt. Weil auch da, also institutionell, Klassismus hergestellt wird. Das heißt, die Lehrkräfte in Schule sehen sozusagen anhand, wie Kinder angezogen sind, wie sie sprechen, wie sie miteinander umgehen, werden die in Kategorien gesteckt. Das heißt, Kinder von Menschen, die vermeintlich wenig verdienen, werden offensichtlich als, man nennt es defizitorientierten Blick auf Kinder, die aus ärmeren Verhältnissen kommen oder aus ArbeiterInnenverhältnissen kommen. Und per se müssen diese Kinder erstmal unter Beweis stellen, dass sie nicht faul, aggressiv oder auch klug sind. Und andersrum, Kinder, die aus Mittelschichtsfamilien kommen, die eben diese Privilegien mit sich bringen, denen wird erstmal unterstellt, dass sie klug sind, dass sie fähig sind und dass sie sozusagen Potenziale haben, die sie mitbringen, die man ausschöpfen kann. Und das passiert sozusagen schon in so jungem Alter unterbewusst und gleichzeitig mit der Legitimität von Schule, von einer Bildungseinrichtung, dem man sich eigentlich nicht entziehen kann.
Aus Schülerperspektive kann ich Bettiers Behauptung nur bestätigen. Mir fällt ein klassistisches Verhalten aber vor allem immer wieder unter SchülerInnen auf, zum Beispiel wenn es um Klamotten geht, um Hobbys oder um Urlaubsreisen.
Kinder in Schule und wenn man sich oft so diese Pausenhofsituation vorstellt, die haben eben auch schon sehr früh diese unbewussten Werte, die ihnen beigebracht werden durch Gesellschaft, durch Familie, durch Medien, welche Art zu leben, zu sein, sich zu kleiden, als normal gilt, sag ich mal so. Und welche sich am Rande bewegt. Also wenn man, also klar gesagt, wie Menschen aussehen, wenn sie arm sind. Und ich glaube, da wird das, glaube ich, schon sehr klar, dass Kinder, denen man vielleicht eher ansehen kann, dass ihre Eltern nicht so viel Geld haben, anhand der Kleidung, des Schulranzens. Also mein Kind ist vor 2 Jahren in die Schule gekommen und ich glaube, wir haben 150 Euro für seinen Schulranzen ausgegeben, was einfach verrückt ist, ja. Und wenn man, und fast alle Kinder auf dem Schulhof haben diese Schulranzen. Und wenn man sich vorstellt, dass es sozusagen Kinder gibt, die, deren Eltern sich diese vielen kleinen, aber wichtigen Statussymbole, was jetzt nicht unbedingt irgendwie die Nike-Hose sein muss, aber es gibt sozusagen Statussymbole, die ganz oft gar nicht als solche gesehen werden, wie zum Beispiel der Schulranzen oder auch Schuhe oder die Kleidung, die man trägt. Und ich glaube, Kinder haben eben auch ein sehr starkes Gespür dafür, welche Menschen sich eben am unteren Rand der Gesellschaft befinden und als schwach angesehen werden.
Das fängt natürlich am Anfang des Lebens an und es ist die Frage, wie wirst du sozialisiert, wo bekommst du Input und Futter für dein Leben? Mir ist das wahnsinnig fremd und es ist mir ein großes Rätsel, warum die Menschen so losgehen in die Welt mit dieser Expertise, Gewalt ausüben zu können, die ja anfängt in Verhaltensweisen oder in verbalen Äußerungen. Das ist ja eine Form von Gewalt, was da passiert. Und du kannst, und sie werden ja nicht so geboren. Ne? Wir werden nicht als Rassisten geboren oder als Klassisten oder Sexisten, sondern das ist eine Sozialisierung durch Gesellschaft, durch Familie, durch, weiß nicht, Institutionen. Und ich glaube, darüber muss man nachdenken. Und das ist ganz interessant. Ich habe angefangen, einen Dokumentarfilm zu drehen über eine Frau, die sich genau damit beschäftigt hat und gesagt hat, wir müssen eben zu den ganz kleinen Kindern gehen und dort das Vertrauen hineinlegen in das Miteinander, um geschützt zu sein, für die Manipulation zu Sexisten, Klassisten und Rassisten ausgebildet zu werden.
Also ich habe 3 Kinder. Und ich fand es immer sozusagen sehr erschreckend zu sehen, wie, ich sag immer, selbst meine Kinder, die eine Mutter haben, die so unglaublich sensibel und auch so ein großes Wissen zu all diesen Diskriminierungsformen hat, so stark von Gesellschaft beeinflusst werden. Und ich denke auf jeden Fall, dass wir ganz früh ansetzen müssen. Das ist ja so ein Bewusstwerdungsprozess. Immer wenn wir über Diskriminierung sprechen, sprechen wir darüber, dass es bewusste und unbewusste Diskriminierungen gibt, die wir so in uns verankert haben. Und ich glaube aber daran, dass es die Aufgabe von Institutionen, von Staat und von Gesellschaft ist, also sozusagen dieses System, von dem wir immer sprechen, das ja aber von Menschen gemacht ist, um gewissen Menschen Privilegien zu verschaffen. Und immer wenn wir sagen, dass gewisse Menschen Privilegien haben, also wenn es gewissen Menschen besser geht, muss es auch immer Menschen geben, denen es schlechter geht. Also die abgewertet werden. Anders funktioniert es nicht. Du kannst nicht Privilegien haben, wenn nicht andere Menschen abgewertet werden. Dann werden wir alle gleichgestellt. Und irgendwie haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das nicht wollen, dass allen Menschen gleich gut geht. Und ich glaube, das gilt zu hinterfragen. Will ich, dass es mir genauso gut geht wie meiner Nachbarin oder Menschen, die ich nicht kenne? Und wenn die Antwort ja ist, dann müssen wir ganz früh anfangen. Dann müssen wir versuchen, diese ganzen Prozesse zu verstehen, zu verlernen und auch schon bei unseren Kindern anzufangen, ihnen nicht dieses Gefühl von du bist überlegen, wenn du das tust, wenn du das hast und andere sind weniger wert, weil sie so aussehen, weil sie das nicht haben oder weil sie so sprechen, das ihnen beizubringen. Weil das ist meine Überzeugung, dass wir das den Kindern, dass wir das sozusagen immer von Generation zu Generation weitergeben, dass wir das den Menschen beibringen und dass Menschen de facto nicht so auf die Welt kommen, ja.
Meine Gästinnen sprechen einen wichtigen Punkt an. Wenn wir es unterbrechen wollen, Diskriminierungsformen von Generation zu Generation weiterzugeben, ist es ja eine logische Konsequenz, im frühen Kindesalter anzufangen. Und welchen besseren Ort gibt es dafür als Kitas und Schulen? Heißt ja ganz konkret, Schulen sollten nicht mehr der Hotspot für Diskriminierung im Kindesalter sein, sondern der Hotspot für Antidiskriminierung.
Ich glaube, das hängt auch stark damit zusammen, wie auch Lehrkräfte mit den Kindern umgehen. Und was ich ganz oft beobachte, weil ich auch oft in Schulen Fortbildungen gebe, ist, dass Kinder, die sozusagen Ungerechtigkeit erleben, die das, also auch so diese feindselige Umgebung spüren, die sozusagen jeden Tag in Schule gehen und das Gefühl haben, deine Art zu leben und wie deine Familie lebt, das finden wir eigentlich nicht so gut und du musst dich hier anpassen, dass die natürlich verständlicherweise und zu Recht auch aggressiver sind. Also sie versuchen sich anzupassen, aber das kann ich nicht, wenn ich sozusagen nicht das Geld habe oder wenn meine Eltern nicht das Geld haben, sich dem Lebensstandard anzupassen, der als normal oder als strebenswert angesehen wird oder auch Sprachbarrieren. Wenn dir ständig suggeriert wird, du bist nicht so klug wie die anderen Kinder und du versuchst dich aber anzustrengen, dann ist das ja sozusagen super viel Frustpotenzial, was die Kinder haben und das entlädt sich ganz oft. Und wir haben ganz oft, und dann haben wir natürlich auch immer dieses Gender-Ding, wie sollen sich Mädchen in Anführungszeichen verhalten, wie sollen sich Jungs verhalten, und oft führt das natürlich auch auf dem Pausenhof zu Prügeleien zwischen Kindern, die in Anführungszeichen dumme Witze machen und gleichzeitig Kinder, die sich aber natürlich angegriffen fühlen, weil sie in Anführungszeichen nicht nur diesen einen dummen Witz abbekommen, sondern weil die Gesellschaft genau das, was dieser dumme Witz projiziert oder was der sozusagen transportiert, immer wieder auch signalisiert bekommt. Du bist nicht so viel wert, du bist nicht genug, du bist nicht klug und so weiter. Und dass es dann auch, also super oft auch zu Schlägereien kommt.
Bettiel sagt also, dass diese kleinen klassistischen Momente oft auch ein Trigger sein können, weil sie derselben Feindseligkeit zugrunde liegen, die von Betroffenen jeden Tag immer wieder in allen Situationen und Institutionen durchlebt wird. Ich wollte deshalb Katja mal fragen, was diese Beleidigungen bei ihr damals ausgelöst haben.
Junge Menschen, also Kinder, die haben ja gar nicht anfänglich das Bedürfnis nach diesem Individuellen, ne? Sondern es gibt ja das Bedürfnis, in der Gruppe unterzutauchen und dazuzugehören und fast Also dieser Satz, das haben alle oder das machen alle, das kenne ich dann natürlich auch von meiner Tochter, als sie ganz klein war oder überhaupt von Kindern. Ne? So dieses Verschwinden in der Gruppe und so sein wollen wie alle. Ne? Das ist, glaube ich, auf dem Weg zum Erringen von Identität und Individualität ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann bei der Gruppe, bei der du doch dabei sein möchtest und dich so sehr danach sehnst und auch versuchst, korrekt zu verhalten sozusagen, wenn du da dann abgestoßen wirst, das ist natürlich ein unheimlich großer Kummer. Bei mir hat es dann halt dazu geführt, dass ich irgendwann als junger Teenager einen Nervenzusammenbruch gekriegt habe und meine Mutter mich dann endlich von dieser Schule runtergenommen hat.
Es ist deswegen ein Trigger, so ein dummer Witz, der so vermeintlich wie so Kinderwitze daherkommt, weil ja, wir sprechen ja von struktureller Diskriminierung. Und was heißt strukturelle Diskriminierung? Das heißt, dass Diskriminierung einmal eben durch so einen dummen Witz zwischen zwei Menschen oder in einer kleinen Gruppe hergestellt wird, aber auch eben auf kultureller Ebene, das heißt, welche Bilder haben wir im Kopf, wie werden wir sozialisiert und dann auch auf institutioneller Ebene. Und wenn ich beispielsweise mit meinen Eltern zum Jobcenter gehe oder zum Amt gehe jedes Jahr, weil ich meinen Aufenthalt verlängern muss, dann ist ja dieser dumme Witz ist gekoppelt an Realitäten, die gewaltsam sind, die dir immer und immer wieder sagen, du bist nicht genug oder du gehörst nicht hierher oder du musst dich verändern. Und gleichzeitig weißt du aber, dass du dich nicht verändern kannst. So, also dir wird eigentlich immer sozusagen suggeriert, so wie du bist, bist du nicht gut und du passt nicht in diese Gesellschaft und du sollst dich verändern.
Manche von euch haben mich gefragt, ob ich auch noch über Klassismus sprechen werde, als der Prolog rauskam, was mich sehr überrascht hat aufgrund der Art, wie ich die Klassismusdebatte in Deutschland gerade wahrnehme, nämlich eigentlich gar nicht. Klassismus wird als eine der Diskriminierungsformen meist überhaupt nicht berücksichtigt. Ich habe oft das Gefühl, dass das daran liegt, dass viele Menschen es immer noch als ein Naturgesetz betrachten, dass es Armut gibt. Solange es aber Armut gibt, wird es auch noch Klassismus geben und das in den verschiedensten Konstellationen, denkt auch Katja.
Wir reden jetzt über mich und ich bin ja sehr privilegiert. Weißt du, ich komme aus einem reichen Land, ich komme aus einer Familie mit Bildung, ich bin weiß. Was ist, wenn du aus einem anderen Land hierher geflüchtet bist oder geboren wurdest von Eltern, die zu einem anderen Zeitpunkt entweder in dieses Land eingeladen wurden oder sich hierher gerettet haben. Also die ganze Rassismusdebatte, das nimmt ja überhaupt kein Ende. Die Frage oder die Auseinandersetzung mit Stigmatisierung, mit Ausgrenzung, das gibt es ja so mannigfaltig.
Katja spricht einen Bereich an, der in unserer Gesellschaft 24/7 von Klassismus betroffen ist.
Am offensichtlichsten wird Klassismus, wenn wir über Migration nachdenken. Also Menschen, die nach Deutschland kommen, also rassifizierte Menschen, also Black and Brown People, schwarze Menschen und Menschen of Color, werden, wenn sie nach Deutschland migrieren, die müssen ja quasi von Null anfangen, unabhängig davon, was sie in ihren Herkunftsländern gemacht haben, fangen sie in der Regel hier bei Null an. Und das heißt, entweder man landet in der Flüchtlingsunterkunft oder aber im Niedriglohnsektor, die GastarbeiterInnen, wenn wir daran denken. Was da offensichtlich wird, aber auch nie in Frage gestellt wurde, ist, dass Menschen, die nicht weiß sind und nach Deutschland kommen, dass die sozusagen erstmal ganz unten in der Gesellschaft angesiedelt werden. Das heißt, in erster Linie durch ihr Einkommen. Dass sie schlechte, in Anführungszeichen schlechtere bezahlte Jobs machen und dass sozusagen nicht weiße Menschen einen schlechteren Status haben, schlechteren Zugang zur Bildung, auf dem Wohnungsmarkt, wie gesagt, schlechtere Einkommen und dadurch aber sich das alles auch auf ihr Leben und auch ihre Art zu leben Einfluss nimmt.
Artikel 1 der Declaration of Human Rights besagt, dass alle Menschen mit derselben Würde und denselben Rechten geboren sind. Klassismus, so wie viele Diskriminierungsformen, versucht jedoch, eine Gruppe als überlegen zu einer anderen zu erklären und damit die Stigmatisierung zu begründen. Katjas Buch »Jeder hat, niemand darf« handelt von ihren Projektreisen in den globalen Süden, wo sie Menschen, die auch aufs Härteste stigmatisiert werden, kennengelernt hat. Das Buch hat sehr viel Praise erhalten, ich habe es auch verschlungen und vor allem der Titel ist mir sehr schnell ins Auge gefallen, weil er auf die Human Rights Declaration basiert. Ich dachte mir, vielleicht willst du uns mal den Titel deines Buches erklären.
Ja.
Jeder hat, niemand darf.
Richtig, aber wie schön, dass du das so weißt und so flüssig sagen kannst. Jeder hat, niemand darf. bezieht sich auf die Human Rights Declaration. Das sind 30 Artikel, also ganz genau eigentlich 29, die fast alle anfangen mit den Worten, jeder hat oder niemand darf. Jeder hat das Recht oder jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit, Leben und Sicherheit oder niemand darf in Sklaverei in Leibeigenschaft gehalten werden. Und da ich der Überzeugung bin, dass wenn wir uns alle auf die Menschenrechte einigen könnten international, dann würde die Welt ganz anders aussehen und das ist auch gar nicht so wahnsinnig viel verlangt. Und im Feld wird eben sehr, sehr viel mit den Menschenrechten gearbeitet. Das konnte ich immer wieder überall sehen.
Welches Ereignis hat sich so am meisten in deiner Netzhaut eingebrannt?
Das sind ganz sicherlich je nach Land verschiedene Dinge. Aber was mir wahrscheinlich als allererstes in den Sinn kommt, ist das Gefängnis im Ostkongo, wo ich war mit den UNICEF-KollegInnen, um dort 7 Kinder, die in einem Männergefängnis inhaftiert waren, zu besuchen.
Willst du es vielleicht noch ein bisschen verbildlichen?
Das Gefängnis stand auf so einem Hügel, das war gerade in der Woche vorher halb abgebrannt, das war von den Insassen angezündet worden und wir saßen in einem verkohlten Raum und die Kinder, Jungs wie mir, also ein Mädchen, 6 Jungs, die waren zwischen 8 oder 10 Jahren und 18 Jahren, die waren dort angeblich zu ihrer Sicherheit imprisoniert. Ja. Und ich werde, glaube ich, ja, wie gesagt, also alles steht irgendwie messerscharf in meiner Vorstellung, in meinem Kopf. Aber das ist, glaube ich, das, was eine der traurigsten und auch hoffnungslosesten Geschichten war, weil du kommst aus dem Gefängnis in Ländern, in denen die Korruption eigentlich herrschend ist, kommst du dann raus, wenn du Geld hast oder Beziehungen. Diese Kinder, die wussten nicht mal mehr, wo ihre Eltern sind oder wie das Dorf heißt.
Haben die Reisen dich verändert? Also was denkst du, haben sie mit dir gemacht?
Ich werde das immer wieder gefragt und ich habe für mich noch so keine wirklich zufriedenstellende Antwort bislang ermitteln können. Ich bin jetzt gerade wieder 3 Wochen unterwegs gewesen in Nordafrika, in Marokko. Ich war an den Außengrenzen der EU, an den Zäunen von Melilla und Ceuta. Das war eine Reise, die ich sehr, sehr lange vorbereitet habe, weil ich ja immer vor Ort mit zumeist lokalen NGOs zusammenarbeite und deren Kooperation brauche. Und ich habe dann auch wieder mal die faszinierendsten Leute gefunden. Es war eine extrem anstrengende Reise, die mich auch emotional mitgenommen hat, weil ich 1,5 Jahre einen Mitbewohner hatte aus Westafrika, der da eben auch drüber geklettert ist. Und ich war froh, als ich wieder zu Hause war. Das muss ich wirklich sagen. Und ich gehe immer gerne los und ich komme gerne zurück. Und ich habe, glaube ich, noch niemals so vollumfänglich die Sicherheit und den Frieden und die noch immer existierende Sozialstaat in diesem Land begriffen, wie jetzt vor kurzem.
Denkst du, du bist dir nochmal so deines eigenen Privilegs bewusst geworden dadurch?
Ganz sicher. Ganz sicher meine eigenen Positionen als auch der des Landes, weil ich immer wieder Projekte gesehen habe auf meinen Reisen, wo ich dachte, oh, das ist ja eine super Idee. Also das ist ja, was die da machen, sowas müssten wir auch haben, um dann innerhalb einer Sekunde zu realisieren, wait a second, das haben wir schon ganz lange. Wir haben das schon so lange, dass wir das gar nicht mehr realisieren, dass das ein Teil dieses Systems ist oder des Staates ist, der Regierung ist. Ja. Und die Wertschätzung ist dann in irgendeiner Art und Weise auch da flöten gegangen.
Ich habe mich während des Gesprächs immer wieder gefragt, welche Beziehung Deutschland eigentlich zu diesen Entwicklungsländern hat. Entwicklung, über den Begriff sprechen wir gleich noch. Er wird auch im Kontext Zusammenarbeit verwendet zwischen Deutschland und vielen Staaten im globalen Süden. Was Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und Ländern des globalen Südens bedeutet, habe ich Heiner Janus gefragt. Heiner ist Wissenschaftler am German Institute for Development and Sustainability, kurz IDOS. Er leitet momentan ein Forschungsprojekt über Wirksamkeit, Wissensmanagement und Lernen in der Entwicklungspolitik und hat in den letzten Jahren auch viel zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit geforscht.
Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit wird geleistet von einer bestimmten Gruppe reicher Länder, inklusive Deutschland. Es muss von der staatlichen Stelle kommen, es muss den Zweck der Entwicklungsförderung haben und es muss an ein Land gezahlt werden, was auf einer Liste offiziell registriert ist, als offizieller Empfänger gilt. Also das sind so die Hauptkriterien. Also im Bereich der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit ist Deutschland jetzt seit einigen Jahren in absoluten Zahlen global der zweitgrößte Geber nach den USA. Deutschland erreicht auch das sogenannte 0,7%-Ziel. Das wird gemessen am Bruttoinlandsprodukt verhältnismäßig, wie groß ist der Entwicklungsetat. Damit ist Deutschland eins der wenigen Länder, ich glaube momentan eins von 6 oder 7 nur, die dieses Land, dieses Ziel überhaupt erreichen. Also man kann erstmal sagen, Deutschland ist ein zuverlässiger Partner für viele Entwicklungsländer im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Und Deutschland hat ja in vielerlei Hinsicht auch so einen sehr speziellen Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit. Also Deutschland arbeitet mit sehr vielen unterschiedlichen Ländern zusammen. Aktuell sind es 65. Vor einigen Jahren waren es weit über 80. Das ist vergleichsweise hoch im internationalen Kontext. Und Deutschland arbeitet mit ganz vielen unterschiedlichen sogenannten Instrumenten mit anderen Ländern zusammen. Grob unterteilt man zwischen finanzieller und technischer Zusammenarbeit in Deutschland. Bei finanzieller Zusammenarbeit geht es um Finanzierung und technische Zusammenarbeit ist die Bereitstellung von Beratungsleistungen in den meisten Fällen.
Eine logische Frage, die man sich dann stellen kann, ist, wofür wird das Geld momentan überhaupt eingesetzt?
Aktuell sind die hauptpolitischen Prioritäten die Bekämpfung von Hunger und Armut, Schutz des Klimas und der Artenvielfalt, Gesundheit, Bildung, Geschlechtergleichstellung, faire Lieferketten, Digitalisierung, Technologietransfers und auch Stärkung von Privatinvestitionen. Und natürlich auch die weltweite Verwirklichung der Menschenrechte. Das sind so die politischen Hauptthemen. Aber dann kann man eigentlich pro Land, meistens findet man 3 bis 4 Schwerpunkte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Das ist aber sehr stark abhängig davon, welches Land man sich dann anschaut und welche Prioritäten auch die einzelnen Länder haben. Weil der Anspruch ist schon, nicht diese Themen in Deutschland zu definieren, sondern auch zu schauen, welche Bedarfe einzelne Länder haben und welche Prioritäten und wie Deutschland dann dabei unterstützen kann. Entwicklungszusammenarbeit historisch bedingt, also hat in den 60er Jahren angefangen, formalisiert verteilt zu werden in größeren Mengen und seitdem gab es relativ kontinuierliche Anstiege in der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. Man muss ganz klar sagen, reichere Länder geben überwiegend aus politischen und wirtschaftlichen Gründen Entwicklungszusammenarbeit. Dazu kommt natürlich auch das genuine Interesse, anderen Ländern zu helfen. Aber es ist immer ein Paket aus verschiedenen Motivationen. Und wenn wir in die Forschungsliteratur schauen, dann sehen wir eigentlich sehr, sehr deutlich, dass koloniale Beziehungen eine ganz große Rolle spielen, um zu erklären, nach welchen Mustern Entwicklungszusammenarbeit auch global verteilt wird. Dazu kommen dann aktuelle globale politische Konflikte, wirtschaftliche Handelsbeziehungen. Das sind alles gute Faktoren, die genutzt werden können, um zu erklären, wer mit wem zusammenarbeitet.
Heiner sieht jedoch auch Hürden in der Entwicklungszusammenarbeit.
Also global gesehen, denke ich, gibt es unheimlich große Entwicklungsherausforderungen. Gerade wenn man Armut und Ungleichheit als Entwicklungsziele nimmt, dann gibt es noch in ganz vielen Ländern großen Bedarf, Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen. Aber ich glaube, man muss dabei auch immer sehen, dass Entwicklungszusammenarbeit von allen globalen Finanzierungsströmen einer der geringsten oder kleineren Finanzierungsströme ist. Also wenn man sich private Investitionen anschaut global oder Rücküberweisung von Migranten, dann sind solche Arten der Finanzierung oder Steuereinnahmen in Entwicklungsländern viel höher als das, was Entwicklungszusammenarbeit leistet. Also man kann sagen, insgesamt wäre es gut, mehr zur Verfügung zu stellen, aber man kann auch nicht allgemein sagen, dass es immer wirkt oder niemals wirkt, sondern es kommt sehr stark darauf an, in welcher Form Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellt wird und was konkret in einzelnen Projekten, einzelnen Kooperationen mit den Ländern passiert.
Entwicklungszusammenarbeit wird des Öfteren kritisiert. Auch Bethiel hat ihre Bedenken, vor allem was das Wording betrifft.
Also ich finde den Begriff Entwicklung in Zusammenhang mit Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, furchtbar, weil er immer suggeriert, dass eine Gesellschaft, ein Land, eine Region, dass die verändert werden muss von außen und dass die es von alleine nicht schaffen. Also das hat immer so einen Blick von oben nach unten. Ich denke, dass sozusagen in Entwicklungszusammenarbeit, so wie ich vorhin das Beispiel gebracht habe, in Deutschland, wo wir so ganz klar sehen, wie Klassismus hergestellt wird, wenn wir über Schwarze und Migrantinnen of Color sprechen, dass wir umgekehrt die Privilegien, die mit Rassismus und Klassismus einhergehen, ganz oft bei weißen Menschen sehen, wenn wir über Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Weil genau das Umgekehrte passiert. Weil eben Menschen, die weiß sind und in Länder des globalen Südens ausreisen, um da zu arbeiten, unterstellt wird, dass sie mehr wissen. Ihnen wird also die Lebensweise, die sie dort führen, ist immer eine, die in Anführungszeichen höher ist als die durchschnittliche Lebensweise, die Menschen vor Ort haben, weil ihnen das zusteht. So, das heißt, ihnen wird ein Auto zur Verfügung gestellt, ihnen wird eine Wohnung zur Verfügung gestellt, sie haben gewisse Annehmlichkeiten und sie kommen in erster Linie in hohe Positionen, die sie im besten Fall in Deutschland oder in Europa nicht bekommen würden. Aufgrund dessen, dass ihnen unterstellt wird, dass sie mehr können, mehr wissen, fähiger sind als die Leute vor Ort, die Dinge zu tun. Und allein das ist schon so eine Intersektion zwischen Rassismus und Klassismus, die aber nur aus der Position der privilegierten Menschen besteht. Das heißt, ich könnte auch hier jemand sein, der nichts auf die Reihe bekommt, der irgendwie sozusagen seine Ausbildung abgeschlossen hat und ich kann mich dann für einen Job im globalen Süden bewerben, bekomme den und mein Status ist aufgrund dessen, dass ich weiß bin und sozusagen mir unterstellt wird, sozusagen positiv unterstellt wird, dass ich gewisse Privilegien habe, dass ich einen gewissen Status habe, der wird dann real. Das heißt, ich kann hier von 1.500 Euro leben, in einer kleinen Einzimmerwohnung. Ich hatte das auch, dass Menschen sozusagen hier in so sehr genügsamen Verhältnissen gelebt haben, dann einen Job in einem Land des globalen Südens angenommen haben, ein Riesenhaus hatten, einen Chauffeur hatten, jemanden, der für sie kocht. Also das ist sozusagen schwierig immer zu erklären, wie das sich miteinander bedingt. Aber wenn dir unterstellt wird, dass du viel weißt, dass du einen gewissen Status hast, dass du gebildet bist, dann bekommst du die besseren Job und du bekommst mehr Geld. Und genau das passiert in Entwicklungszusammenarbeit.
Kritik an der Entwicklungspolitik gibt es zuhauf, zum Beispiel, dass es die empfangenen Länder nur noch mehr in eine Abhängigkeit bringt und ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht berücksichtigt. Über unseren Umgang mit Ländern des globalen Südens haben wir bereits in der Folge mit Urs gesprochen, aber auch Katja sieht das Problem und beschreibt es damit, dass wir momentan einen Krieg gegen die Armen führen und nicht gegen die Armut selbst.
Wird ja so gesagt, ein Krieg gegen die Armut, das hört sich ja irgendwie gut an. Denkt man, ja, wir sind auf der richtigen Seite, ne? Armutsbekämpfung heißt es. Aber man führt den Krieg gegen die Armen ganz einfach, weil diejenigen, die unter den Krisen am meisten herrschen, sind die Menschen, die am wenigsten haben. Sowohl in Deutschland als auch überall in der Welt. Das ist auf den Köpfen von ihnen. Und andererseits macht man mit ihnen den meisten Reibach, weil du natürlich aus Konflikt und Krieg und aus Not immer am meisten Kapital schlagen kannst. Haben wir ja jetzt in der Pandemie auch gesehen. Die Reichen sind ganz reich geworden, noch reicher.
Siehst du irgendwie, dass sich die Art, wie wir über Armut sprechen, seit der Pandemie verändert hat?
Ich stehe unter dem Eindruck, dass die Pandemie dort ein Auslöser war, gewisse Dinge, über die man hinweggeschaut hat, an die Oberfläche zu spüren. So, also zum Beispiel dieses eklatante Missverhältnis von Verdienst. Weißt du, dass diejenigen, die eigentlich unsere Gesellschaft am Laufen halten, auf deren Rücken überhaupt dieses komplexe Gebilde funktionieren kann, dass diese Menschen A, nicht sichtbar werden und B, nicht ausreichend bezahlt werden, schlicht und ergreifend, für die unglaubliche Leistung, die sie bringen. Das fängt dann natürlich bei den Pflegekräften an, das beginnt in der ganzen Bildung, also vom Kindergarten. Und ich hatte das Gefühl, dass die Pandemie das so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft gespült hat.
Tatsächlich nehme ich das, was Katja da beschreibt, auch wahr. Die Pandemie hat uns in den letzten 2 Jahren dazu angeleitet, Armut in Deutschland stärker zu thematisieren. Ich würde behaupten, dass das vor allem daran liegt, dass die Armut selbst auch erheblich stärker geworden ist in den letzten 2 Jahren. Und obwohl es nun vielleicht ein größeres Bewusstsein dafür gibt als davor, ist trotzdem bisher reichlich wenig geschehen. Und die Reichen hingegen konnten eklatante Gewinne aus der Pandemie schlagen. Deshalb habe ich Bettina nochmal gefragt, warum sie denkt, dass es so einen starken Widerspruch darin gibt, dass wir alle die Erkenntnis der Armutsverschärfung haben und trotzdem bisher nichts getan haben, um einzuschreiten.
Also wenn wir uns vorstellen, Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen leben, also Menschen, die im Supermarkt arbeiten, Menschen, die uns unsere Pakete bringen, Reinigungskräfte, Pflegepersonal, die können ja nicht einfach entschließen, zu sagen, ich gehe jetzt in das Machtzentrum und verändere was. Sondern die sind so ein Stück weit darauf angewiesen, dass die Menschen sozusagen die Ungerechtigkeit sehen und was verändern.
Ja, Veränderung hat aber leider bisher nicht so wirklich gekickt. Katja sieht das Problem auch darin, dass sich sehr häufig über soziale Missstände beschwert wird, aber darauf nur weniges folgt. Diese Empörungskultur, wie sie es nennt, betrachtet sie in unserer Kommunikation als sehr kritisch. Du hast schon häufig deine Probleme mit der Empörungskultur geäußert, also dass es dich stört, wenn Leute sich über etwas empören.
Ja, es strengt mich so an. Ich finde, das ist dann so heiß und alle empören sich. Ja, und dann? Und jetzt? Weil die Frage ist doch eigentlich, wie können wir dort zugeneigt bleiben, obwohl jemand dir einen Fickfinger zeigt? Weißt du, ich kann mich jetzt empören darüber, dass mir jemand, ich nenne mal ein unpolitisches Beispiel, im Auto irgendwie einen Fickfinger zeigt oder den Kopf schüttelt meinetwegen. Ja, kann ich mich jetzt total drüber empören. Ne? Ich nehme jetzt bewusst dieses Beispiel, wir können es natürlich jetzt auch über Klimawandel empören, also über Dinge, über die man sich wirklich empören sollte. Aber so als Beispiel für einen Vorgang, ne? Für auch so einen sozialen Vorgang und kommunikativen Vorgang. Jetzt kann ich mich losempören oder ich kann das Fenster runter machen, rüberwinken und sagen Hallo und den anlächeln. Das ist die persönliche Challenge, der ich mich jeden Tag, wenn ich mit meinem Rad durch Berlin fahre, irgendwie versuche anzunähern. Darum kann ich auch Bundestagsdebatten, das wird ja immer live gestreamt, ich kann das nicht ertragen, weil die sich unentwegt alle beschimpfen. Ich sage, das ist a waste of time, Leute. Weißt du?
Ich glaube, wenn wir sozusagen Empörung als Instrument haben, um Bewusstsein zu schaffen, um auch andere Perspektiven sichtbar zu machen, ich glaube, dann ist die sehr wohl legitim. Aber ich glaube, immer wenn so eine Empörung oder sich über Ungerechtigkeit und Zustände zu beschweren, wenn das von der Gruppe ausgeht oder von marginalisierten Gruppen ausgeht, dann glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig und es ist auch ein wichtiges Instrument, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, gerade auf Social Media, das auch funktioniert. Und gleichzeitig würde ich sagen, wenn danach aber nichts folgt, dann ist es schwierig.
Dieses Problem nehme ich vor allem auf dem Twitter-Space, wo sich dann auch über alles Mögliche empört wird, auch immer wieder wahr. Wenn aber die Empörung zu nichts führt, wie müssen wir uns dann mit Missständen beschäftigen, um Veränderungen zu erwirken?
Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Gerechtigkeit auch immer bedeutet, wenn wir eine gerechtere Welt haben, dass es auch irgendwie zur Umverteilung kommen muss. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, für Gerechtigkeit ein Stück von unserem Wohlstand abzugeben. Weil der Wohlstand, den wir heute haben, nun mal de facto darauf beruht, dass wir andere Regionen in der Welt ausbeuten. Also wir verurteilen den Krieg in der Ukraine und gleichzeitig wissen wir, dass er aber Auswirkungen hat. Das heißt sozusagen, alles, was wir tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen, kann auch Auswirkungen haben, die in erster Linie sich auch negativ für jemanden im Einzelnen auswirken können. De facto aber im besten Fall dazu führen, dass die Welt ein Stückchen gerechter wird. Das heißt, wir können nicht hier sitzen, uns darüber empören, über die Zustände in der Welt und morgen, keine Ahnung, uns ein neues Handy kaufen, sondern wir müssen uns dessen bewusst sein, dass unser Handeln auf jeden Fall auch Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir zusammenleben und wie Gerechtigkeit und Privilegien in der Welt weiterverteilt werden.
Für einen sozialen Systemwandel, zum Beispiel durch eine Umverteilung, braucht es also erstmal noch einen Wandel in uns. Ich beschreibe es manchmal so in Diskussionen, dass wir unser Mindset erstmal neu kalibrieren müssen. Katja sieht das ähnlich.
Als ich zum Beispiel in Lipa war, Lipa ist das Geflüchtetenlager an der bosnisch-kroatischen Grenze, ist auch eine EU-Außengrenze, Bosnien ist Europa, Kroatien ist EU. Und die Grenze verläuft durch den Wald und vor 30 Jahren war das alles mal ein Land. Also eine der traurigsten Reisen, muss ich sagen, wo ich nachts mit Ärzten unterwegs war. Und da sprach ich mit einem jungen Mann aus Bangladesch, der gerade 8 Jahre in Saudi-Arabien in der Küche gearbeitet hatte, irgendwie für $2 am Tag und so. Und der hatte sich auf den Weg gemacht, der wollte nach Italien. Und ich sag, und in meinen Gesprächen mit Menschen auf der Reise versuche ich eigentlich immer über die Zukunft zu sprechen, weißt du? Bin ich diejenige, die irgendwie permanent versucht, diesen Misery Porn am Leben zu haben, halten und zu sagen, erzähl mir, wie schlecht es dir ging oder so, sondern darum versuche ich, über die Zukunft zu sprechen. Oft erzählen Menschen dann von der Vergangenheit, das finde ich ganz interessant. Und da habe ich gesagt, was willst du machen, wovon, was ist deine Sehnsucht, wo willst du hin, was willst du tun? Und er sagte, I just want to work. Ich sage, aber was willst du arbeiten? Sagt er, anything. I do anything. Und das habe ich sehr häufig gehört, auch von subsaharischen Geflüchteten. Und ich sagte dann, so läuft das bei uns nicht mehr. Es gibt diese Arbeit, die dann heißt, ich mache irgendetwas, Koffer tragen, Orangen pflücken, you name it. Die wollen diese Arbeit machen, die müssen aber deswegen ja nicht ausgebeutet werden. Ne? Und das gibt es ja in Deutschland auch, all die Saisonarbeiter, wenn du schaust, wer zum Spargelstechen kommt, und dann leben die Menschen in den Containern oder dass Tönnissen an der ukrainischen Grenze Fliehende akquiriert für seine Fleischfabrik oder so.
Ja. Ja.
Und darum würde ich dir absolut zustimmen, dass wir diesen Systemwandel brauchen und der beginnt aber mit so einem Mindset.
Also ich glaube, was wir alle immer tun können, um uns generell mit diesen unterschiedlichen Diskriminierungsformen und mit Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen und vor allem, wenn wir über Klassismus sprechen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist sozusagen die eigenen Privilegien zu reflektieren. Also wenn ich mir Fragen stelle wie, in was für einer Wohnung oder was für einem Haus bin ich groß geworden, wie wurde ich in Schule behandelt, was wurde mir unterstellt, dass ich per se erstmal alles werden kann, was ich will oder dass ich faul und dumm bin. Wenn wir uns sozusagen diese Fragen stellen, so wie einfach war es für mich, eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden, habe ich es nötig, keine Ahnung, ein tolles Auto zu fahren, weil ich das brauche als Statussymbol, oder fahre ich mit dem Fahrrad, klopfe mir selber auf die Schulter, weil ich denke, ich bin so umweltbewusst, aber gleichzeitig verdränge ich oder sehe nicht, dass ich viele Sachen, die ich so als Werte und wie ich mich selber sehe, dass die auch viel auf dem Wohlstand und auf den Privilegien, die ich habe, beruhen. Und ich glaube, wenn wir das sozusagen so ein bisschen abschütteln, dann entwickeln wir so ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr Dankbarkeit für das, was wir haben und können versuchen, mit mehr Empathie auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die weniger haben, die weniger Privilegien haben, aber auf Augenhöhe. Wofür ich immer plädiere, ist, dass wir versuchen, Empathie füreinander zu entwickeln und nicht Mitleid, um da auch wieder sozusagen die Hierarchie, die da immer so ein bisschen mitschwingt, aufzubrechen.
Die Hierarchie aufzubrechen beginnt logischerweise damit, sie gedanklich fallen zu lassen und nicht mehr manche als überlegen zu betrachten und andere wiederum als untergeordnet. Dieses Miteinander ist auch das, was Katja dazu bewegt hat, ein Buch zu schreiben.
Die Frage ist doch immer wieder, wie kommen wir in ein Miteinander? In unserer Vielfältigkeit und in unseren verschiedenen Ansätzen, die Welt zu betrachten, was natürlich immer damit zu tun hat, wie wir in diese Welt hineingeraten sind. Wenn man anschaut, ich habe da jetzt vor kurzem so einen Podcast dazu gehört, wie Menschen zu Gewalt kommen und dann gehst du in deren persönliche Biografie und denkst, ja, sie haben selber niemals was anderes gelernt und erlebt als Gewalt, die ihnen vorgeführt wurde. Wie willst du denn dann frei in diese Welt hineingehen? Und das, was ich versuche beizutragen, ist eine Idee zu geben, wie man vielleicht miteinander irgendwie durch dieses Leben kommt, friedfertig oder im Interesse füreinander. Und ohne die permanente Angst, dass einem was weggenommen wird.
Du bist ja auch Theaterschauspielerin und welche Rolle spielt Humor für dieses Miteinander?
Ohne Humor kann man durch dieses Leben gar nicht durchkommen. Also zumindest kann ich das für mich sagen. Und ich glaube, dass Humor immer verbindend wirkt. Und du kannst mit Menschen, ich habe mit Menschen gesessen, wo wir keine gemeinsame Sprache mehr hatten und wirklich keine Überschneidungsmenge in unserer Sozialisierung. Und wir saßen dort sonst wo und hielten unsere Hände und haben uns über Humor verbinden können.
Also ich glaube, um gesellschaftliche Veränderungen, um so ein kollektives Bewusstsein zu verändern, braucht es auch in erster Linie Menschen, die Macht haben, in hohen Positionen, die gewillt sind, was zu verändern. Und wenn wir uns jetzt gerade anschauen, wie auch so diese ganze Debatte um Gender passiert, also ich hätte mir vor 5 Jahren nicht vorstellen können, dass im Privatfernsehen tagelang über Diversity, über Transmenschen, über LGBTQI so gesprochen wird. Und ich glaube, dass sozusagen Menschen, die davon betroffen sind, irgendwann gesagt haben, es ist genug, und sozusagen aus der Scham, aus der Unsichtbarmachung versucht haben, rauszukommen, sich Gehör zu verschaffen. Auch Social Media ist super wichtig für solche Prozesse. Und aber sozusagen den Schritt weitergegangen sind und in Position gegangen sind oder auch in Position waren und sich zu den Themen positioniert haben und dadurch sozusagen dann beispielsweise, wenn wir bei Privatfernsehen bleiben, dann dieses Medium, das sie haben, nutzen, um eben eine große Öffentlichkeit zu erreichen. So, und ich glaube, dass das super, super wichtig ist, wenn wir über Veränderungen sprechen, dass wir immer wieder auch uns bewusst machen, dass Menschen, die was verändern wollen, auch nach Macht streben müssen, um was zu verändern. Weil sonst werden immer die gleichen Leute da bleiben, die schon immer da waren. Und das ist dann irgendwie nice to have, dann gibt es die Empörung, aber strukturell und politisch verändert sich gar nichts.
Wie wir aber im Prolog festgehalten haben, werden arme Menschen momentan vor allem dadurch zurückgehalten, dass ihnen nicht die Ressourcen wie Zeit gelassen werden, um in der Politik, in der Wirtschaft oder in den Medien gehört zu werden.
Ich glaube, dafür müssen wahrscheinlich immer mehr Menschen auch wirklich in Boykott gehen, in Arbeitsstreik gehen, damit wir alle, und damit schließe ich mich mit ein, weil ich mich, wenn ich sozusagen über prekäre Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse spreche, so, da bin ich nicht mehr, da bin ich nicht, sondern ich würde mich sozusagen auch als eine privilegierte Person bezeichnen, die studiert hat. Das heißt sozusagen, wir müssen alle spüren, wie das ist, wenn ich ins Krankenhaus komme und sich niemand um mich kümmert.
Wir müssen es spüren. Wir müssen es spüren, wie systemrelevant die ArbeiterInnenklasse ist. Ich glaube, dass das in der Corona-Pandemie schon sehr oft passiert ist und trotzdem ist das System immer noch darauf ausgelegt, Menschen wie Sie strukturell zu benachteiligen. Dass Klassismus, Rassismus und andere Diskriminierungen sowohl individuell als auch institutionell geschehen, bedeutet, wie wir aus dieser Folge lernen können, dass wir weiterführend mit 2 Begriffen arbeiten müssen. Der erste ist Sozialisierung. Wie lernen wir schon im frühen Alter das Miteinander statt das Gegeneinander? Dafür braucht es auch den institutionellen Paradigmenwechsel, also zum Beispiel in der Schule oder im Parlament. Und das führt uns dann zum 2. Begriff, System. Also Menschen in den unterschiedlichsten Einrichtungen auf soziale Schieflagen aufmerksam zu machen und aus dieser Aufklärungsarbeit heraus Widerstand zu organisieren. Also nicht zu empören, sondern zu empowern. Deshalb fand ich es übrigens so touching, als ich nach dem Podcast-Release mehrere Nachrichten von euch bekommen habe, dass wir mal eine Demo gegen Social Injustice organisieren sollten. Voll sweet und good idea. An dieser Stelle aber mal der Hinweis, dass sich gerade schon ganz viele Menschen in NRW gegen den Pflegenotstand organisieren. Deshalb Shoutout an alle Aktivistinnen von Notruf NRW und folgt der Bewegung unbedingt auf Instagram und Twitter. Aber anyways, Aufklärungsarbeit ist also essentiell, wenn es darum geht, Massen gegen Missstände zu mobilisieren. Das kann, wie Markus es am Anfang so schön erklärt hat, natürlich auch über Social Media laufen, wo man die Massen halt erreichen kann. Denn Klassismus und jede andere Diskriminierung auch geschieht nicht nur zwischen 2 Personen, er geschieht systemisch und naja, deshalb sprechen wir auch immer von Systemwandel, zu dem wiederum jeder und jeder von uns etwas beitragen kann. Und damit möchte ich euch nun Elisa vorstellen, Aktivistin aus Hamburg. Elisa ist 21 Jahre alt und selbst in einer ArbeiterInnenfamilie mit Migrationsgeschichte aufgewachsen. Deshalb habe ich sie mal darum gebeten, ihre Perspektive zum Thema Klassismus mit uns zu teilen.
Ich möchte gerne von persönlichen und familiären Erfahrungen erzählen. Wer hier leben und arbeiten darf, ist nicht willkürlich geregelt. Diese Grenzen sind rassistisch und führen häufig zu Armut. Mein Vater hat unterschiedliche Jobs gehabt und war ausnahmslos prekär angestellt. Unter anderem war er als Kurde wegen ihm verwehrten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen über 10 Jahre lang bei einer schwerstkörperlichen Arbeit inoffiziell tätig. Ich habe vorhin nochmal mit ihm über diese Zeit gesprochen und er sagte, meine Tochter, ich habe dort 10 Jahre lang gearbeitet, aber ich bin dabei um 20 Jahre gealtert. 14 Stunden am Tag von Montag bis Samstag für ein Monatsgehalt von 1600 Euro. Als alleiniger Versorger einer 4-köpfigen Familie. Heute bleibt ihm keine andere Wahl, als Transferleistungen zu empfangen. Er hat seinen Körper jahrzehntelang kaputt gearbeitet. Und mir war es lange in weißdominierten Räumen häufig unangenehm, davon zu erzählen. Von den armen Verhältnissen, von den Transferleistungen, mit denen ich aufgewachsen bin. Zu groß die Sorge davor, dass meine Eltern in ihren Köpfen dem Klischee der faulen Migranten entsprechen. Zu groß aber auch die Sorge davor, dass mir zusätzlich Kompetenzen abgesprochen werden. Als kopftuchtragende Muslime wird mir wegen des Rassismus und Sexismus von der Mehrheitsgesellschaft weniger zugetraut. Wenn auch häufig nur unbewusst. Was passiert, wenn ich jetzt noch sage, dass ich in armen Verhältnissen aufgewachsen und die erste Abiturientin meiner Familie bin? Ich erlebe ja, wie ähnlich Rassismus und Klassismus funktionieren. Beides sind Ungleichheitsideologien, die dazu dienen, die kapitalistischen Ungleichheiten aufrechtzuerhalten. Und ich merke, dass die Diskriminierungsformen ineinander greifen und sich verstärken. Ich habe Respekt vor dem Tag, an dem ich ausziehen möchte. Auf dem rassistischen und überteuerten Wohnungsmarkt habe ich nämlich kaum Chancen. Für uns als Familie war es in Hamburg, selbst innerhalb des migrantisch geprägten und ärmeren Stadtteils Wilhelmsburg, unfassbar schwierig umzuziehen. Jahrelang kam uns selbst die Zusage zu einer Wohnungsbesichtigung wie ein Sechser im Lotto vor. Doch umziehen konnten wir erst, als meine Schwägerin umgezogen war und ihre Wohnung für uns frei wurde. Wegen dieser und vieler weiterer Erlebnisse weiß ich, wie wichtig es ist, nicht den Fehler zu machen, Rassismus und Klassismus isoliert voneinander zu bekämpfen. Weil Rassismus eben häufig genutzt wird, um Ausbeutung zu rechtfertigen und Armut zu erzeugen. Wer Rassismus also ernsthaft bekämpfen möchte, muss auch Armut und Ausbeutung bekämpfen. Und wer Ausbeutung und Armut bekämpfen möchte, muss rassistische Stereotype bekämpfen.
Über Rassismus werden wir auch nochmal später in dieser Staffel sprechen. Für den Moment hat Elisa aber deutlich gemacht, wie diese Diskriminierungen intersektional geschehen. Und naja, dass Armutsbekämpfung eine intersektionale Angelegenheit ist, haben wir ja schon in Folge 1 festgestellt. Folge 5 erwartet euch wieder in 14 Tagen. Bis dahin genießt die heißen Tage und bleibt gesund. Bis bald. Danke, dass du da warst, Katja.
Vielen Dank.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Johnny Mater. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Helene, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Markus Ehrlich, Ertugur Ehren, Katja Riemann, Lisa Volp, Heiner Janus, Elisa Bass.